Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Der Frühling lädt uns Menschen zum Lokaltermin in der Natur. Draußen murmelt, flüstert, wispert und singt alles von Hervorzaubern, Aufbrechen und in Gang kommen. Es ist eine Einladung zu riechen und hören, dass es etwas Größeres gibt. Pastoralreferentin Susanne Bauer lädt in der katholischen Morgenfeier auch zu einem Lokaltermin, zu einem mit Jesus.
Heute Morgen um 5.15 Uhr war es soweit. Noch bevor die Sonne sich über den Horizont geschoben hat, wurde vor meinem Fenster der neue Tag geweckt und ich gleich mit. Wenn ich den zwitschernden Gesang von Amseln, Meisen, Finken und Staren in einer Soundschleife auf mein Gehör wirken lasse, dann spürte ich in meinem Trommelfell ein kontinuierliches, feinbebendes Erregungsgefühl und mein ganzer Kopf scheint angefüllt zu sein vom Schwirren in der Luft. Ich kann gar nicht anders, als dass das Zwitschern in meinen Ohren sich mit meinem Atem verbindet. Meine inneren Lauscher stellen sich auf und gleichzeitig merke ich, dass mein Atem sich noch im Ruhemodus befindet. Was für ein wohliges Gefühl. Hier bricht gerade etwas Neues an. Ein indisches Sprichwort sagt, der Glaube ist ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. Im Ruf des Vogels ahne ich den neuen Morgen, Licht und neue Möglichkeiten. Natürlich weiß ich, dass die Vögel mit ihren Rufen einen Revierkampf ausfechten und die Konkurrenz ausloten. Doch in meinem Menschenohr klingt das Gezwitscher, Zilpen und Tirillieren einfach nur schön und ist für mich ein lebendiges Symbol für den Glauben. Wie ein vielstimmiger Ruf von Gott, der sagt, ich bin schon da. In dieser lautmalerischen Übersetzung voll wechselnder Klangfarben scheint mir Gottes Wort von seiner Gegenwart ganz selbstverständlich zu sein. Unerwartet kommt mir da Schönes entgegen. Leicht und frei ist Gottes Ruf. Wirbt um mich mit seiner Liebe und sagt, die Nacht wird ein Ende haben, der neue Tag kommt. Es ist eine ganz andere Sprache, die das Göttliche hier in der Natur spricht. Einerseits viel unklarer und doch für mich persönlich besser zu verstehen als so manches Menschenwort. Da berührt etwas in diesem Moment meine Seele. Es wird licht und warm und glücklich in mir. Wenn der Frühling zum Lokaltermin hinauslädt, dann murmelt, flüstert, wispert und singt die Natur auf ihre Weise vom Schöpfer. Leuchtend, duftend, spürbar und teilweise noch verborgen. Ganz ohne Worte, aber irgendwie klar verständlich. Eine Freundin von mir, die gerade um einen lieben Menschen trauert, erzählt mir immer wieder, wie wichtig ihr die Spaziergänge in der Natur sind, um sich selbst zu spüren. Christine sagt,
am Osterwochenende war ich im Norden von München in der Fröttmanninger Heide. Das ist ein Naturschutzgebiet. Da entdeckt man oft ganz besondere Frühlingsboten. Auf dem kargen und steinigen Boden suchen meine Augen die ersten Küchenschellen und Adonisröschen. Die bilden so schöne erste Farbtupfer. Und dann ist da dieses Schwirren in meinen Ohren. Die Feldlerchen kann ich nicht sehen, aber hören kann ich sie gut. Ihr trillernder, anhaltender Gesang wird oft als Halleluja der Natur interpretiert. Das hat mich sehr berührt und es hat mich in meiner Trauer getröstet.
Österlicher geht es schier nicht als mit einem Halleluja. Dieser Ruf, den wir vor 2 Wochen in der Osternacht zelebriert haben. Er imitiert die trällernde Stimme, die beim Ausstoßen eines sehr hohen Tones an die Kehle schlägt. Im Gesang der Vögel ebenso wie im Gesang der Menschen. Mit einem solchen Jubelruf begrüßen die Frauen im Orient noch immer Braut und Bräutigam beim Eintreten in den Festsaal. Diese Lautbildung kommt aus der Kehle hervor. Dem körperlichen Ort, der mit der Atmung und damit mit meiner Lebensgrundlage verbunden ist. An den meisten Stellen der Bibel bedeutet das Wort Kehle zugleich auch Seele. Alles, was nach Luft, Kommunikation, Brot und Wasser, nach Leben lechzt. So vieles fließt durch die Kehle hindurch und aus ihr heraus kommen Luft, Töne, Sprache und Gesang. Insofern zeigt dieser Körperteil in mir ganz besonders all meine Bedürftigkeit. Als Menschen sind wir darauf angewiesen, dass wir von außen Luft, Wasser und Nahrung bekommen. Und gleichzeitig dringen an dieser Stelle auch alle Befindlichkeiten unserer Seele nach außen. Jubel, Klage und Weinen, Angst und Wut, Laute der unterschiedlichsten Empfindungen und Seelenzustände. Jede Kommunikation, jedes Gespräch geht durch unsere Kehle. Ich bin überzeugt, dass auch in meiner Drossel, in meiner Kehle ein ganz natürliches Halleluja ertönt, wenn ich tief erfreut, dankbar und fröhlich bin. Dann flirrt die Luft und es entsteht ein leiser und manchmal auch ein ziemlich lauter Juchatzer. Wenn hingegen Trauer und Hilflosigkeit mir die Kehle zuschnüren, dann wird mit dem Kloß im Hals aus dem Juchatzer ein Schluchzer. Für mich steckt im Schwingen des Hallelujas beides, freudige Erfüllung und schmerzhafte Trauer. Ein ehrlicher und unverwechselbarer Widerhall meiner tiefsten Herztöne. In diesem Halleluja dreht sich alles schwungvoll. Mozarts virtuose Musik will mich aufatmen lassen und österlich stimmen. Er will die Gegensätze spielerisch versöhnen, hoch und tief, ernst und heiter, Leid und Freude. Mir gelingt das im Alltag nicht immer so selbstverständlich. Wenn ich wegen eines Problems, einer Bedrängung in der Stimmung des Karfreitags bin, dann stecke ich oft so richtig darin fest und alles dreht sich nur noch um meine Hilflosigkeit. Dann steht mir in der Regel nicht mehr mein ganzer innerer Stimmumfang zur Verfügung und dann wird es auch in meinem Fühlen und Sprechen sehr eintönig. In dieser Gemütslage kann meine Seele so gar keine hoffnungsvolle Aufbruchstimmung komponieren, Ostern hin oder her. Mozarts Halleluja ist der Schluss eines längeren Stückes, das mit den lateinischen Worten Exultate Jubilate beginnt. Diese Aufforderung heißt übersetzt, jauchzt und jubelt. Und das ist das Motto dieses Ostersonntags mit seiner Überschrift Jubilate, jauchzt und jubelt. Dabei dreht es sich auch im heutigen Evangelium eher darum, dass die Jünger noch im Karfreitag feststecken. Da ertönt kein lautstarkes oder gar feierliches Halleluja. In den Erzählungen von den Erscheinungen Jesu nach seinem Tod finden vielmehr die schmerzhaften Herztöne der Jünger ihren Widerhall. Es ist die Zeit des Fragens. Wie wird es weitergehen? Wo sollen wir hin? Wird es jemals wieder einen Sinn machen? Es sind die Fragen der Trauer, die sich bis heute nicht verändert haben, weil sie so sehr zu uns Menschen gehören. Abschied, der Tod eines Menschen, schmeißt uns diese Herausforderung, die alles in Frage stellt, quasi brutal auf unseren Lebensacker. Zerbricht den gewohnten Alltag und fordert eine körperliche Höchstleistung von uns im Umgang mit einer völlig neuen Realität. Das anzunehmen verweigert in der Regel unser Hirn. Und so geht es uns wieder an die Kehle, an unsere Lebenssubstanz. Die Trauer schluchzt. Es fehlt wieder am Atem. In so einer atemlosen und lähmenden Stimmung befinden sich die Freunde und Begleiterinnen Jesu nach seinem Tod. Daran ändern die Berichte von seiner Auferstehung erst einmal gar nichts. Es ist einfach so, dass auch den engsten Freunden Jesu der innere Stimmumfang von Hoffnung und Jubel in dieser Situation nicht zur Verfügung steht. Was unsere Kehle als Zuhörer dieser Berichte allerdings zum Jubeln bringen möchte, ist die Erlebnisnähe der Erzählungen rund um die Erscheinungen Jesu. Wie er sich da als liebender Trauer- und Lebensbegleiter zeigt. Jesus besucht seine Jünger, er sucht sie auf, er sieht nach ihnen. Auch im heutigen Evangelium in der Szenerie am See von Tiberias.
Sie waren Fischen, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Im Morgengrauen steht Jesus am Ufer, ohne dass sie ihn erkennen. Er fragt sie: Meine Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, sagen sie. Da ermutigt er sie, das Netz auf der rechten Seite auszuwerfen und verheißt ihnen Erfolg. Inzwischen macht er ein Feuer, um die Jünger zu versorgen.
Das sind ganz leise und melancholische Töne. Behutsam ist Jesus hier unterwegs. Im Meer der Trauer braucht es jemanden, der an Land steht und begleitet, der anbietet, was vertraut ist. Jesus kellnert. Er schürt das Feuer am Strand, brät Fisch und Brot. Er macht Frühstück. Jesus ist der Wirt. Und plötzlich flirrt die Luft. Es duftet nach Nahrung und Trost. Und dann passiert etwas in den Jüngern, als würde irgendein kleines Fenster in ihnen aufgehen. Mit Worten ist das für sie noch nicht fassbar, aber es ist zu spüren. Sie spüren und erleben, irgendwie ist er da. Es ostert in den Jüngern. Es ostert? Für uns klingt das fast ein wenig sperrig. Wir kennen kein Tunwort zu Ostern. Der Jesuit Gerard Manley Hopkins hat diese englische Aussage formuliert: Let him Easter in us. Übersetzt: Lass ihn Ostern in uns. Das ist ein ganz ungewöhnliches Tunwort für die Wirklichkeit von Ostern. Anders als aufstehen, glauben, bekennen, verkünden. Da geschieht zuallererst etwas an mir, ganz überraschend, geheimnisvoll, beschenkend und göttlich. Ja, ich würde für dieses Geschehen das Wort schöpferisch verwenden. Da erschafft Gott etwas in mir als Mensch. Und dann muss es folgerichtig weiter heißen: Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, es wurde Morgen, nächster Tag. Da liegt das Halleluja in der Luft. In den winzigen kleinen Momenten, wo der Trost aufblitzt und es eine Mini-Bewegung in unserem Inneren gibt. Auf dem Weg jeglicher Trauer, völlig egal, was dieses Gefühl in mir auslöst. Es geht immer um Verlust. Und Wege des Verlustes sind immer mit vielen Stolpersteinen übersät. Da bietet Jesus seinen Kindern statt Stolpersteinen Trittsteine an. Stein für Stein, als würde er ihnen das Halleluja vorsingen, ganz leise, Ton für Ton. Eine Trittleiter von inneren Tönen, damit die Trauernde in mir Worte findet für alle Bedürfnisse, für meine Klage und meine Hoffnung. Für all das, was vergangen ist und gleichzeitig das, was ich mir in Zukunft wünsche. Genau diese Melodie stimmt der Auferstandene an, indem er miterlebt, wie es den Jüngern ergeht. Wenn er ihnen einen weiteren Versuch des Fischfangs ermöglicht, weil er es ihnen zutraut. Durch seinen Beistand, weil er sie ernst nimmt im Chaos ihrer Gefühle. Er vermittelt ihnen Sicherheit. Er sagt: Ich bin schon da. Und gibt ihnen den Atem, den es für ein Halleluja braucht. Eine Strophe dieses inneren Hallelujas, das er anstimmt, könnte auch lauten: Ihr müsst mich gar nicht loslassen. Meine Gegenwart wird sich wandeln. Was für eine heilsame Botschaft nach einem schmerzlichen Verlust. Du musst nicht loslassen. Ich bleibe da. So und noch auf viele andere Weise hilft er ihnen beim Aufstehen in die Zukunft. Er ostert in ihnen. Und dann ist die Luft geheimnisvoll von einem Halleluja erfüllt. Ja, er ist da, jubelt und jauchzt. Musik Der See Genezaret, an dem diese Szene spielt, ist ein bedeutendes Gebiet auf dem Zugweg zwischen Europa und Afrika. Auch dort treten unsere Singvögel in Aktion. Schwarzamsel, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Mönchsgrasmücke, Blaumeise, Buchfink und Grünling. Es ist vielleicht ein sehr nebensächlicher, aber für mich doch schöner Gedanke, dass auch dort das Halleluja der Vögel ertönt. Jesus als Kellner und Wirt und das Halleluja als Vogelgezwitscher? Das sind ganz neue Bilder und doch mögliche Visionen der österlichen Lebens- und Trauerbegleitung. So wie bei Angelika, die nach dem Tod ihres Mannes ziemlich wagemutig ein Angebot der Trauerpastoral in der Diözese München annimmt und sich auf eine Art Stammtisch mit anderen Trauernden einlässt. Sie erzählt:
Ich freue mich schon immer auf den Mittwoch. Der Tisch im Restaurant ist schön gedeckt und die Gastwirte und Kellner sind so freundlich. Manchmal bin ich eine der Ersten und oft sind wir 10 oder mehrere Personen am Tisch. Für mich ist es ein Ort, an dem meine Trauer ganz normal ist und ich mich gleichzeitig so lebendig fühle. Allen fehlt etwas, aber es erfüllt und bereichert uns, wenn wir zusammen essen. Wer isst schon gern allein? Das ist unser Motto an diesem besonderen Ort. In den letzten Monaten ist eine unerwartete Form der Freundschaft, ja ein besonderer Ausdruck der Hoffnung entstanden. Ich habe dort wieder Lust am Geschmack gefunden, nachdem ich für meinen verstorbenen Mann lange nur neutrale Schonkost kochen konnte. So bringt jeder und jede in dieser Runde seine Trauergeschichte mit. Wir trösten uns, wir lachen miteinander und manchmal schmieden wir gemeinsam neue Alltagspläne. Ich finde das toll.
Wenn Angelika und die anderen sich bewirten lassen, bin ich in meiner beruflichen Aufgabe oft in der Nähe. Die Stimmung, die von diesem Tisch herüberschwappt, singt für mich von der österlichen Botschaft. Von der Zuversicht, dass das Leben siegt inmitten all der Kriege und des Elends dieser Tage. Dass Ostern nicht nur heißt ein Leben nach dem Tod, sondern das Leben hier kann sich wandeln. Außerdem zeigt mir dieser Mittagstisch für Trauernde, dass diese Vision von Leben immer eine Kunst der Kombination ist. Zwischen der Tat des Menschen und der Tat Gottes. Gott verwirklicht Auferstehung im Dialog und im Wirken mit uns. Auch das zeigt uns der kellnernde Wirt Jesus im heutigen Evangelium ganz handfest.
Jesus brät bereits Fisch am Ufer und bereitet das Mahl vor. Dann bittet er die Jünger: Bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da geht Petrus und zieht das Netz an Land. Es ist mit 153 Fischen gefüllt. Und dennoch zerreißt das Netz nicht.
Es gibt viele theologische Auslegungen dieser Zahlensymbolik und immer geht es um die geschenkte Fülle und um den Perspektivwechsel, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen. Ich möchte Sie heute zu dem Gedanken einladen, dass sich in diesem Netz die Fülle aller Untiefen des Lebens sammelt. Im Netz der Trauer, der Hilflosigkeit bleibt so einiges hängen. Unsicherheit, Wut, Verlassenheit, Ängste und Scham, Fragen über Fragen. Und genau diesen Fang soll ich dann auch zu ihm tragen, damit er verwandelt wird und ich mitten in meinem Alltag ein Fest der Auferstehung mit ihm feiern kann.
Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Stunden werden eingeschmolzen.
Um ein Fest der Auferstehung zu feiern, braucht es Mut. Den Mut, den die Jünger im heutigen Evangelium zeigen. Da steht ein Fremder am Ufer. Noch bevor ihnen klar wird, dass es Jesus ist, lassen sie sich schon auf das Fremde und Neue ein. Ostern meint nichts Geringeres als einen Systemwechsel, innerlich und äußerlich, immer wieder. Es geht dabei nicht um die Wiederholung eines vergangenen Ereignisses, sondern um Zukunft, selbst wenn sie erschreckend, verwirrend oder unverständlich ist. Etwas Neues halt. In einer Zeit, in der sich die Welt schneller verändert als unser Denken, brauchen wir genau das. Ein Fest, das uns zukunftsfähig macht. Was wir brauchen, ist eine Kultur des Scheiterns und Wiederbeginnens. Vielleicht sogar eine Kultur des beherzten Nein. Eine Kultur des Osterns. Ein Fest, das uns erinnert, Zukunft beginnt nicht irgendwann. Sie beginnt genau hier, in uns, in dem, was wir zu tun bereit sind. Manchmal fällt es uns leichter, solche großen Worte wie zukunftsfähig knacken und verdauen zu können, wenn wir dafür Bilder haben. Müsste ich ein Foto von Zukunftsfähigkeit machen, wären darauf mit Sicherheit meine Enkel zu sehen, wie sie lächeln und wie sie weinen. Und was für kraftvolle Bilder waren das an Ostern, die uns aus dem All erreicht haben. Neben aller Forschung und Technik offene Emotionen. Tränen bei der Taufe eines Mondkraters in Erinnerung an die verstorbene Ehefrau. Tiefe Ehrfurcht über das Geschenk des Lebens auf der Erde. Und die Worte eines der Astronauten:
Am Ostersonntag, wenn wir an all die Kulturen auf der ganzen Welt denken, ob man Ostern feiert oder nicht, ob man an Gott glaubt oder nicht, bietet sich uns hier die Gelegenheit, uns daran zu erinnern, wo wir sind, wer wir sind und dass wir alle im Grunde gleich sind und diese Krise gemeinsam durchstehen müssen. Während wir uns dem nächsten Punkt zum Mond und dem fernsten Punkt von der Erde nähern, während wir weiterhin die Geheimnisse des Kosmos entschlüsseln, möchte ich euch an eines der wichtigsten Geheimnisse hier auf der Erde erinnern. Und das ist die Liebe.
Lassen wir uns von Worten und Bildern emotional bewegen. Und bewegen wir uns selbst, wie die Jünger damals, auf das Neue und Fremde hin. Damit neu werde das Angesicht der Erde. Und an diesem Jubelsonntag soll noch einmal die österliche Luft flirren und alles in Bewegung setzen. Also jubelt vor Freude. Halleluja! Ich denke, das ist genau das, worauf es auch heute bei uns ankommt, die Gegenwart Gottes herbeizujuchzen. Der niederländische Dichter Huub Oosterhuis schreibt über das Singen im Gottesdienst:
Singen heißt, sich in ein größeres Ganzes einfügen, einstimmen mit vielen anderen. Mit Worten, die man selbst nicht bewahrheiten kann, die man nur gemeinsam mit anderen zu sagen wagt. In einer singenden Gemeinde bin ich mit all meinen Zweifeln dennoch am richtigen Ort.
Wir sind über das Radio auch als eine gottesdienstliche Gemeinschaft verbunden. Vielleicht möchten Sie einfach mitsingen beim kommenden Osterlied. Aus voller Kehle oder nur summend oder tönend. Einfach so, wie es passt, dass es in Ihnen ostert. Mit den Worten der Mystikerin Madeleine Delbrel möchte ich Sie und mich in die neue österliche Woche schicken. Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Idee, ohne Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek. Brecht auf ohne Landkarte, und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden, in der Armut eines banalen Lebens. Gott umhülle euch mit seinem Segen. Sein Gesang sei in eurem Herzen, seine Freude rühre euch an und seine Liebe beflügle euch. So sei es. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.